HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute mit dem Schauspieler Wolfram Koch. Gastgeberin ist Natascha Pflaumbaum. Herzlich willkommen. Hallo.
Hallo, schönen guten Tag.
Endlich sind Sie da. Ich habe schon lange auf Sie gewartet. Sie sind nämlich
heute
ziemlich,
oder was?
Nee, die Wochen, die letzten Wochen. Sie sind nämlich ganz schön viel beschäftigt, oder?
Ja.
Ein kurzer Steckbrief. Wolfram Koch, Tatortkommissar Paul Brix, Theaterschauspieler, Sprecher für Hörspiele, Sohn eines NATO-Offiziers, muss man sagen, steht in Wikipedia, wird immer wieder zitiert, Vater von 4 Kindern, verheiratet mit einer Malerin, Wahlfrankfurter, aber Reisender in Sachen Theater. Schon lange in Berlin und in Bochum, seit neuestem auch wieder am Schauspiel Frankfurt und da in einer fulminanten Rolle als Richard III. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, wo hole ich Sie gerade ab, wo kommen Sie her?
Ich komme gerade von zu Hause und ich bin gestern aus Berlin angereist.
Und was gab's da?
Nee, ich bin aus Bochum angereist. Sehen Sie, jetzt habe ich das schon wieder verwechselt. Ich habe in Bochum einen Abend gespielt, Gertrud von Einerschläf. Einerschläf war ein ostdeutscher Autor, der sehr früh in den Westen gegangen ist, Autor, Maler und Regisseur, ein Berserker, ein sehr merkwürdiger Mensch. Mhm. Jelinek hat gesagt, es gab im Westen Rainer Werner Fassbender und im Osten gab es Einerschläf.
Ein also Solipsist, ne?
Ja, und der hat ein Buch geschrieben, das ist im Grunde so eine Art Bibel, Literaturbibel von ihm. Sein Hauptwerk heißt Gertrud, Auseinandersetzung mit der Mutter, und daraus haben wir einen Theaterabend gebastelt. Und das ist eine Koproduktion Berlin-Bochum und deswegen bin ich aus Bochum angereist, denn die Vorstellung war gestern.
Was ist Ihre Verfassung momentan?
Die Verfassung eigentlich sehr gut. Ich habe keine Proben und muss nur Vorstellungen spielen. Das ist für mich ein relativer Luxus. Normalerweise probe ich und reise dann zu den Theatervorstellungen. Und momentan fahre ich nur zu den Vorstellungen und alles okay. Ich habe mich ein bisschen erkältet, deswegen rührt es ein bisschen rum, aber es wird schon gehen.
Wie viele Projekte gibt es parallel gerade?
Parallel? Oh, ich glaube, 9 oder 10 Projekte gibt es parallel.
Jetzt?
Ja.
Und wie lange dauert diese Phase an?
Oh, die dauert schon lange an. Also manchmal habe ich noch mehr. Ich habe manchmal bis zu 15 Theaterstücke parallel. Momentan sind es 9 oder 8, ja.
Und wie kriegen Sie sich da à point?
À point, komischerweise trennt sich das wahnsinnig. Also man hat ein Stück geprobt, man hat die Texte gelernt und dann ist das abgespeichert und das nächste Stück wird nicht vermischt. Also wenn Sie jetzt von meinetwegen Gertrud oder Richard III vergleichen, Gertrud sind völlig andere Texte, wir sind zu dritt. Jede Inszenierung hat eine eigene Atmosphäre, einen eigenen Geruch und so weiter und so fort. Also da gibt es überhaupt keine Vermischung. Es gibt eine Vermischung, dass man angeregt ist vielleicht von anderen Gedanken, die man vielleicht mitnimmt in die schon jetzt gespielte Figur oder so weiter und so fort. Oder dass man ein bisschen Energien oder andere Ecken sagt, oh, das könnte man auch mal ausloten, wie diese Figur noch sein könnte und so weiter. Ansonsten mischt sich das gar nicht.
Ein biografisches Detail verraten wir gleich am Anfang. Sie sind in Frankreich aufgewachsen, in Paris. Und ich glaube, wir lassen uns in die Sendung tragen mit ein bisschen Musik, die Sie ausgewählt haben, nämlich Noir Désir, Le Vent nous portera.
Oui, voilà.
Ein französisches Lied, Herr Koch, ein bisschen schlägt Ihr Herz französisch.
Ja, kann man so sagen, ja. Ich bin da, wie gesagt, in Frankreich aufgewachsen. Die ersten, also meine Eltern haben, glaube ich, 13 Jahre da gelebt. Übrigens war mein Vater nicht NATO-Offizier, das steht irgendwie, ich weiß nicht, wer meinen Wikipedia-Eintrag geschrieben hat. Der war Jurist bei der NATO. Also es wird immer so dann interpretiert, aha, strenger Offizier, ganz im Gegenteil. Mein Vater hat in Paris eigentlich, hing nur mit Malern rum und hat schön gegessen und wir haben in Frankreich Picknick gemacht dauernd und waren in irgendwelchen Parks, war eine extrem schöne Zeit. Und je älter ich werde, je mehr kommen diese 6 Jahre mit diesen französischen Freunden, diese stundenlange Essgelage, erinnere ich mich noch sehr, kommen wieder. sehr präsent.
Wollen wir gleich auf Ihre Biografie zu sprechen kommen, denn mir brennt's auf den Nägeln mit dem Richard III. Ich bin ein absoluter Fan von dieser Produktion. Richard III hier am Schauspiel Frankfurt in der Regie von Jan Bosse und auch der Text ist von Jan Bosse. Und Sie spielen diesen Richard, einen gekränkten, eitlen, ja, depressiven Narzissten mit einem Buckel und einem Hinkefuß, kann man fast sagen, einem übergroßen Anzug, eine Kreatur verkrüppelt, ein ja Depressiver, der sich so sehr als Opfer fühlt, dass er sich selbst zum Täter eigentlich stilisiert auch, weil er gar nicht anders kann. Ne? Wie würden Sie den denn beschreiben?
Auch wie ich den beschreiben würde. Also wir haben erstmal gesagt, primär, es ist erstmal uninteressant, wenn von vornherein ein schon direkt so böser reingestiefelt kommt und im Grunde so den Bösewicht oder den Brunnenvergifter macht. Das hat uns nicht interessiert. Wir wollten erstmal einen zeigen, der irgendwie sich so ganz merkwürdig hinten links rein nudelt, rein schiebt ins Geschehen.
Es gibt dieses Jetzt. Fragt richtig nach dem richtigen Moment.
Jetzt darf ich mich reinnudeln in dieses Geschehen. Und Tatsache ist, im Stück hat er sehr lange recht, historisch noch viel mehr. Also da müssen wir gar nicht drüber reden. Aber in dem Stück ist es so, dass er zu kurz gekommen ist in dieser ganzen Mischung. Und dann sieht er Intrigen.
Er sieht Intrigen, ist gut gesagt.
Und die Intrigen werden immer stärker. Er mordet, genau, er mordet. Und dann irgendwann ist interessant, hat er im Grunde keine Kontrolle mehr über die ganzen Vorgänge. Also das Stück hat eine merkwürdige Dramaturgie, als ob sie 4000 Meter berghoch steigen. Also die ganzen Intrigen, bis man endlich an der Macht ist, bis man König ist, endlich König ist, gibt's unheimlich viel kleine Nebenwege und Kurven und so weiter. Und sobald man König ist, ist das Stück auch gleich vorbei, weil Politik kann er eben nicht.
Mich interessieren zwei Sachen oder mich haben tatsächlich zwei Sachen total geflasht an diesem Abend. Einmal, dass der ganze Theaterraum bespielt wird und dass es ein absolut sinnliches Erlebnis ist, weil man richtig mit einbezogen wird und das eben nicht Theater-Guckkastenbühne ist, sondern ein wirklich auch sportliches und akrobatisches Ereignis für Sie sowieso. Als zweites hat mich interessiert oder absolut geflasht, dass es tatsächlich wie ein Fallbeispiel eines depressiven Narzissten ist. Also als würden Sie den an einem Abend in 3,5 Stunden auf die Couch legen und mal alle Facetten eines solchen Narzissten zeigen. Also es fängt ja schon damit an, dass er sich die Krawatte nicht binden kann, dass er sie sich aber binden lässt, allerdings so sehr.
Interessanterweise von dem binden lässt, der ihn am Ende in den Tod begleitet. Genau. Das war unsere Verbindung. Das ist im Grunde der schwarze Engel, der ihn die ganze Zeit begleitet bis zum Ende.
Und der bindet ihm eine Krawatte, die wie eine Penisverlängerung eigentlich die ganze Zeit rumhängt.
Ja. Die ganze Zeit rumhängt.
Und dann haben sie diesen Buckel und den übergroßen Anzug, der auch einerseits filialleitermäßig ist, andererseits auch ein bisschen Trump und Sie haben eben gesagt, auch noch ein bisschen koreanisch, oder?
Naja, also der Punkt war einfach so, die Kostümbildnerin Taber meinte, fand sie immer interessant, diese Talking Heads Auftritte von diesem Sänger, in diesem übergroßen Anzug, sein Körper, man wirkt kleiner, man wirkt verloren in dem Anzug, als ob der Anzug einen frisst, man ist, also der Anzug hat fast eine größere Macht über einen als normal gut sitzende Anzüge und das hat uns interessiert. Und wie man praktisch sich aus diesem Anzug rausschaukelt. Im Stück steht es irgendwann, ich engagiere ein paar Dutzend Schneider, Kleidung zu entwerfen, die mir steht. Damit sagt er, das steht mir gar nicht. Aber im Grunde hat er sich etwas übergezogen, was im Grunde eine Art von Deformalitäten, Buckel oder so, ich habe ja ganz, ganz wenig nur, aber ich spiele das ja. Im Grunde hat er irgendeinen Riesenanzug, der ihn erstmal einhüllt. Und daraus wollten wir langsam die Charaktere, die Figur rausschälen lassen oder rauswachsen lassen aus diesem Anzug. Das hat uns interessiert. Am Ende gibt es eben diesen Glitzeranzug.
Das ist dieser Spiegel, ich nenne ihn den Spiegelsplitteranzug, weil eben die narzisstische Spiegelung und die Gebrochenheit des Narzissmus, der Narzisst spiegelt sich ja in der Wasseroberfläche oder in einem Spiegel. Genau. Und hier ist der Spiegel aber nicht komplett, sondern in Splittern hängt er an seinem ganzen Körper. Das ist also...
Genau, wir wollten halt eine kleine Disco-Kugel da oben auch haben. Also ganz banal als Theatermoment. Wenn man diese Figur in diesem Spiegelanzug anstrahlt, gibt es überall kleine Reflexionen. Also dieser Mensch ist die ganze Zeit bei einer kleinsten Bewegung, gibt es eine Lichtexplosion im Zuschauerraum. Und das hat uns eben auch interessiert, dass dieser Mensch König ist und da oben rumstrahlt. Aber im Grunde ist es schon total zerrissen. In dem Augenblick ist es schon total zerrissen, ja.
Sie spielen auf einer kleinen und auf einer großen Bühne. Es gibt ja so ein kleines Podest im Prinzip, das einmal das Grab sein kann, das die Erde Englands ist, das aber am Ende auch ihr Thron ist. Dann gibt es dieses, das wächst dann heraus in so ein Plexiglaskäfig. Das ist eine ganz kleine Nukleus-Situation. Und dann rennen sie rennen ja die ganze Zeit, eigentlich durch den ganzen Theaterraum, über die Stühle, über Menschen hinweg.
Oder? Also die Idee war, dass wir sagten, oh Gott, Frankfurt hat im Grunde die breiteste Bühne Deutschlands, Portalbreite. Und dann dachten wir, ja, als Eröffnung wäre es ganz gut, die Zuschauer Zuschauer anders zu umarmen. Nicht, dass man sitzt und vor einem ist praktisch eine breite Wand von 30 Metern. Und dann hat uns dieser Populismus interessiert. Mhm. Also Shakespeare schreibt einen Populisten und komischerweise funktioniert der Populist in dieser Aufführung heute noch wahnsinnig. Und ich weiß manchmal nicht, ob sie, wen die Leute dann zuklatschen, ob sie diesen Populisten, ob der Populismus so derartig funktioniert, dass sie mir breitwillig alle die Hand schütteln. Einige verweigern mir die Hand, wenn ich durch die Menge gehe, aber einige freuen sich diesem Idiot oder diesem Mörder, dieser Bestie die Hand zu geben, weigern sich gar nicht, machen das freundlich. Und das hat uns eben interessiert, wenn man auf vier Seiten die Zuschauer hat, dass Zuschauer sich selber auf der anderen Seite den anderen Zuschauern zugucken können, wie sie den Populisten irgendwann tatsächlich, natürlich mit Hilfe von Statisten, die wir geschickt verteilt haben, die natürlich da die Anheizer sind, im Grunde Klaköre, aber auch die Flüche. Es gibt Szenen, wo Flüche verteilt werden im ganzen Zuschauerraum, wo geflüstert wird.
Genau.
Und da sind Leute sehr irritiert, dass auf einmal ein Nachbar neben ihnen einen Fluch, also erstmal denken sie, hat der einen Kleinen an der Waffel, dieser Nachbar oder dieser Zuschauer? Und dann kriegen sie mit, das sind eben schon extra eingebaute Statisten. Und am Ende ist es so, dass zum Teil auch Nicht-Statisten, also normale Zuschauer, diesem Richard zujubeln. Und das hat uns eben dann interessiert, wie weit spielen wir mit dieser populistischen Ebene, mit dieser Machtebene.
Ja, und wie weit kriegen sie uns? Ne? Also ich muss ganz ehrlich auch sagen, nach 2 Stunden, der Abend ist ja sehr lang, so nach Stunde 2 kommt mir jedes Mal, er ist ein Arschloch, was für ein Arschloch. Aber ich bin dann auch so fasziniert von dieser Boshaftigkeit und von dieser, sie sind ja sehr in der Rolle, also nicht sie, sondern Richard Rey ist ja sehr smart. Also er kann im Sinne von sich so schnell wandeln, um für sich einen Vorteil aus einer Situation zu gewinnen.
Er muss gut spielen, das ist alles. Also nicht nur ich als Spieler versuche es zumindest gut zu spielen, sondern die Figur muss sehr gut spielen.
Ja.
Und der muss, also wir sind sogar so weit gegangen, wir wollten ihn gar nicht so sicher machen. Der hat sehr unsichere Ecken, der weiß manchmal auch nicht weiter, wie es geht. Er ist unsicher.
Mhm.
Und primär, man könnte so eine Figur auch so zeigen, dass die Figur jede Sekunde weiß, wie sie reagiert und so. Das wird irgendwann sehr langweilig für einen Zuschauer. Und wir haben gesagt, der spielt so derartig, der steigert sich so in die Szene rein, dass er wirklich Lady Anne, wo er gerade den Vater und den Mann gekillt hat, getötet hat, dass er aber wirklich in der Sekunde, während er spielt, wirklich glaubt, wie Kinder sagen, ich bin jetzt der Drache, und nach einer Weile wirklich glauben, sie sind ein Drache oder sind eine Hexe oder sind ein Elefant oder ich weiß nicht was. Und wir haben gesagt, wir lass uns testen, wie weit das geht, dass diese Figur Richard III wirklich glaubt, dass er diese Lady Anne liebt.
Ja.
Und dass das alles prima wird im Leben. Gut, und danach bricht es wieder auf und es gibt die nächste Szene. Also man muss extrem jede Szene so spielen, als ob man sich selber überrascht, was mit einem passiert.
Oder auch, er hat am Ende die Macht und dann sagt er, nein, also das kann ich nicht, das kann ich jetzt nicht. Also ich bin da viel zu bescheiden, das kann ich nicht. Dann ist es erst falsche Bescheidenheit, aber man merkt richtig, wie es in ihm
kippt. Da ist schon die Explosion drin.
Da ist die Explosion, dass er eigentlich auch Angst hat. Also sein ganzes Streben geht auf die Machtergreifung und am Ende kapituliert er kurz vorher oder in dem Moment, in dem er sie bekommt und man denkt, das gibt's jetzt nicht. Dieser ganze Ärger, den wir hier gerade erlebt haben, das konterkariert er dann plötzlich. Und dann geht es wieder weiter in dem Wahn. Ja?
Interessant ist, dass Populisten nicht Politik können. Mhm. Aus der Historie gibt es Populisten, die können sehr gut ihren Aufstieg planen, Intrigen und so weiter und so fort, mit welchen Hilfsmitteln. Aber sobald sie an der Macht sind, können sie nicht Politik. Und er kann auch nicht Politik. Die Befehle, die Richard III vom Thron aus gibt, sind verschwommen, stehen genauso bei Shakespeare.
Mhm. Ich
habe es mir anders überlegt. Ach nee, machen wir doch lieber das, machen wir das, machen wir das. Historisch sah es anders aus, aber im Stück ist es so, dass er tatsächlich da überfordert ist.
Ich glaube aber, dass der tatsächlich glaubt, sie zu lieben, weil er einfach unter dem Eindruck falscher Liebe aufgewachsen ist.
Richtig.
Also ich glaube, dass er das, was er für Liebe hält, ist für ihn Liebe, aber es ist nicht in Wirklichkeit Liebe, aber er hat das Gefühl, dass er Liebe nennt, so gelernt.
Richtig.
Und deswegen liebt er auf so seltsam, für uns seltsame Art und Weise. Ja, er ist, glaube ich, hundertprozentig davon überzeugt, aber jemand, der so gehasst wurde oder kein Urvertrauen zu der Mutter, das wird ja auch dann in dem Stück genau gezeigt, dass er eben, du Runzelhexe, sagt er dann zu seiner Mutter, und sie beschimpft ihn ja in einer Hasstirade, es ist ja unerträglich, und sie sitzen dann da und lächeln das so weg und gucken dann so um sich, so sehr beschämt und verzweifelt, aber eigentlich nicht, muss man sagen. Sie stecken das so weg, so eine absolute Beleidigungsorgie.
Naja, ich stecke es in dem Augenblick weg, in dem ich eine Sekunde später auf die Bühne springe.
Ja gut, aber wie Sie da so sitzen mit ausgebreiteten Armen.
Ja, klar, natürlich. Also man muss es ja abprallen lassen, aber es arbeitet natürlich. Genauso wie es arbeitet, dass Lady Anne mir ins Gesicht spuckt. Wir haben gesagt, der Spucker muss da sein. Also diese Demütigung, es gibt immer Demütigungen und aus denen entsteht natürlich eine andere Energie.
Praktisch. Und wie spät Sie diese Rotze abwischen?
Ja, sehr spät.
Sie gehen recht lang mit der nämlich noch nach vorne. Das bringt uns auf die nächste Musik, Hurt von Johnny Cash.
Rotze zu Hurt, ja okay.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become?
Johnny Cash Hurt, heute hier zu hören im Doppelkopf in HR2 Kultur. Gast ist der Schauspieler Wolfram Koch. Herr Koch, Sie spielen gerade Richard III und ich bin so fasziniert, wir müssen noch ein bisschen bei dem Thema bleiben.
Meinetwegen gerne.
Das ist ja eine ziemlich sportliche Geschichte, die Sie da machen. Ne? 3,5 Stunden und es beginnt zwar mit einem zögerlichen Auftritt, aber dann machen Sie gleich einen Kopfstand. Und zwar einen Kopfstand in so schwarzem Granulat. Das ist ein echter Kopfstand.
Das entstand bei den Proben. Wir hatten einen Sandhaufen und ich dachte, diese Figur, wie man praktisch mit dem Kopf durch die Wand rennt, hüpft diese Figur in dieses Grab rein, in dieses Granulat. Also fast als Prophezeiung, irgendwann wird man in diesem Grab landen, aber gleichzeitig auch als, ich mache gern Blödsinn beim Proben. Eigentlich mache ich immer nur Blödsinn. Ich finde Blödsinn am kreativsten beim Theater machen, beim Probieren.
Ja.
Und der Regisseur Jan hat natürlich gesagt, lass mal sofort deinen Kopfsprung in das Granulat, also praktisch ins Jetzt. Also jetzt geht das Stück los. Und ich springe einfach praktisch in diesen Haufen rein und gleichzeitig kann man auch sagen, ich springe ins Grab.
Und diese Geschichten, die erarbeiten Sie, die kommen aus dem Spiel raus, aus dem Probieren.
Ja, klar. Hier haben wir eine Woche gelesen, vor dem Sommer, dann haben wir nochmal gelesen und dann sind wir gleich auf die Bühne und haben losgeleckt. Teilweise mit Buch in der Hand und haben gar nicht uns viel überlegt, sondern Jan Bosse wollte, reagiert, macht, nimmt das Buch in die Hand und spielt einfach los.
Weil der Text so körperlich ist.
Ja, und es entstanden aber dadurch eben Sachen, die man sich nicht ausdenken kann. Mhm. Und das mag ich eigentlich am liebsten.
Sie mögen das immer gerne mit solchen Regisseuren arbeiten, in denen das dann so resoniert quasi, ne?
Ja, also das ist eine Art Luxus, den ich mir leiste, auf dem ich hingearbeitet habe seit Jahren. Ich hatte keine Lust irgendwie in Theater zu sein, da muss man alles machen, was man gesagt bekommt und so weiter. Und ich bin im Grunde selbstständig unterwegs seit 25 Jahren. Also eine gewisse Autonomie und ich habe den Luxus gehabt, oder den habe ich jetzt, dass ich mit den Regisseuren arbeiten kann, mit denen ich arbeiten möchte.
Und Sie reisen den hinterher?
Den reise ich hinterher und so war das immer über Jahre.
Es war Dimitar Gottschew und
genau,
dann Herbert
Fritsch? Genau, das war erst Jürgen Kruse, ich habe viel mit Jürgen Kruse gemacht.
Ja.
In Bochum auch, die verrückte Bochum-Zeit mit Leander Hausmann und Dimitar Gottschew. Dann mit Dimitar Gottschew über 12 Jahre, Gott hab ihn selig, er lebt leider nicht mehr, aber da haben wir extrem unterschiedliche Sachen gemacht oder sehr wilde Sachen. Was heißt wild? Wir haben einfach versucht, Theater zu machen, im besten Sinne, ja.
Wir kommen gleich nochmal darauf zurück. Ich mag gerne Arabesken tanzen. Sie sind ja auch Tatortkommissar und deswegen sind Sie mega berühmt, ne?
Oh nee,
als Paul
so
Briggs,
berühmt,
oder?
Och, es geht. Also ich freue mich dann. Also ich freue mich erstmal über diese Redaktion hier beim Hessischen Rundfunk. Liane Jessen, Jörg Himstedt und Elisabeth Kobbe, die einfach den Mut noch haben, außerordentliche Filme zu erzählen. Auch in den Tatorten, in den Tukor-Tatorten, in unseren Tatorten oder in Filmen haben die einfach noch den Mut zu sagen, nee, das wollen wir aber so erzählen und kriegen damit teilweise ganz schön Gegenwind. Aber die Versuche, die wir im Tatort machen, die machen mir einen diebischen Spaß.
Und Sie sind aber ein ganz, ganz relativ normaler Typ. Also Sie sind sehr schön, sehr viril, sehr
schön,
sportlich.
Das müssen Sie sagen.
Dann so ein bisschen unkonventionell, weil Sie da so eine komische WG haben, aber immer sehr empathisch. Ne?
Wir wollten erstmal tatsächlich Margareta Broch und ich relativ normal um die Ecke biegen und uns mögen. Das war, wir wollten gar nicht einen großen Aufriss, was könnte der an Macken haben, was könnte der oder die oder das. Wir sagten, da kommen etwa zwei, also nicht mehr ganz junge, da haben sie irgendwie zwei alte Säcke engagiert als Tatort-Kommissare, dass die einfach normal um die Ecke biegen und wir wollten die Fälle skurril, merkwürdig und ja, dass man sich dem Fall anpassen kann. Also uns war wichtiger ein gutes Buch, ein guter Fall, als dass wir uns im Privaten ausmehren.
Genau, dass Sie also nicht so ein Exzentriker sind, der dann auf das normale Leben trifft, sondern der Normale trifft auf das exzentrische Leben.
Ein bisschen so, das war so der Versuch. Und da gibt's natürlich, haben wir uns viele Sachen überlegt, die wir aber nicht zeigen, aber die können wir vielleicht schrittweise zeigen. Wer weiß, vielleicht hat der eine kriminelle Herkunft, vielleicht nicht. Also zumindest sind die Leute ein bisschen irritiert, dass man hinter diese Figur nicht so ganz schaut. Und das ist auch ein bisschen Absicht tatsächlich.
Wir reden gleich weiter über Sie als Tatortkommissar, hören noch ein bisschen Musik. Painted Black, I see inside myself and I see... Nee, und I see... Na, okay.
So ähnlich.
Wolfram Koch ist heute zu Gast im Doppelkopf hier in HR2 Kultur. Herr Koch, wir waren vor der Musik gerade noch beim Tatortkommissar.
Ja.
Da sind Sie so abonniert auf den netten, oder wie kann man es sagen? Was reizt Sie eigentlich an Tatortkommissar sein? Fame, also Erhöhung des Fame-Faktors?
Och nee, das hat mich eigentlich überhaupt nicht gereizt, ehrlich gesagt.
Nur also, die schönen Bücher?
Ja, und den Mut zu haben, einen Film zu drehen mit Tucker, Film im Film im Film, eine Komödie oder jetzt zuletzt der letzte Tatort, ein Horrorfilm. Ja. Einfach mal zu sagen, wir machen einen Horrorfilm. Also wir machen es einfach mal.
Und ist Ihnen das denn egal, wenn die Leute sagen, oh Gott, das gibt's ja wohl nicht, was die da
ganz
machen.
Egal ist mir nicht. Ich will natürlich, dass den Leuten das gefällt. Aber die Leute, die mir wichtig sind, denen hat es extrem gut gefallen. Ja, jeder Film, so wie im Theater auch, jedes Theaterstück, jede Inszenierung muss ein Experiment bleiben und sein. Das ist ein Kulturauftrag und das muss so sein.
Die Arbeit vor der Kamera ist natürlich ganz anders, weil sie viel feingliedriger sein muss. Und wenn man sie jetzt aber in dem Richard 3 und in den anderen Stücken sieht, dann sind sie natürlich so ein Körper-Körper.
Ja.
Und hier geht es darum, sich zurückzunehmen und sehr, sehr nuanciert zu spielen. Also man hat das auch sehr gut gesehen. Ich habe es mir extra gestern nochmal angeguckt. Der Jochen Walter.
Der Banker, der vom Hochhaus hüpft.
Der, genau, die erste Szene, wie sie da so blasiert rumstehen, da haben sie ja eigentlich nur so eine blasierte Attitüde, auch im grauen Anzug und die Haare irgendwie so hochgeföhnt. Das ist schon auch auf sehr, sehr kleinem Raum sehr intensiv, gell?
Ja, Körper im Raum ist Theater und dann kommt die Sprache dazu, das ist Theater und ich bin gern körperlich unterwegs, ich erzähle gern was mit dem Körper. Den Körper kann man verbiegen, drehen, man kann gucken, was aus dem Körper für Windung rauskommen, für Geräusche und ich weiß nicht was. Und beim Film ist es natürlich anders. Da ist es extrem reduziert und es passiert eher im Gesichtbereich und im Dings, also Brust, Schulter, also es passiert im Kopf, im Gesicht. Hauptsächlich wird darüber was erzählt. Beim Film.
Die haben ja einen Grimme-Preis bekommen dafür, ne?
Ja, haben wir gekriegt. Haben uns wahnsinnig gefreut, ja, das stimmt. Für diesen Typ.
Das ist dann doch gut, ne?
Na klar, also klar freut das einen, ne?
Ist Film für Sie noch ausbaubar? Ist das eigentlich attraktiver? Wollen alle Fernsehen machen? Oder ist, weil Sie jetzt eben gesagt haben, Sie sind eigentlich ein Körpermensch, deswegen ist die Bühne für Sie vielleicht interessanter? Oder ist dieses Nuancierte eigentlich auch, ich meine, ist ja
also das Tolle ist, man hat nie ausgelandet im Beruf, wirklich nicht. Ja? Also es ist alles ausbaubar. Ich habe auf der Bühne, gibt es immer noch neue Sachen zu lernen. Man kann nie sagen, oh, das habe ich mal gemacht, ich weiß, wie es geht. Also ich glaube, ein Schauspieler sagt, ja, ich weiß, wie es geht, kann seine Sachen packen, nach Hause gehen. Das ist uninteressant. Und im Fernsehen, im Film ist total ausbaubar. Da gibt es noch ganz viele Sachen zu entdecken.
Netflix.
Ja, meinetwegen gerne, aber dann, das dürfen Sie mich nicht fragen. Das müssen die anderen, die mich da irgendwie... Im Film ist es eher so, dass die Filmemacher bestimmte Vorstellungen von Figuren haben und sich auch nicht immer vorstellen können, dass ein Schauspieler, wir heißen ja immerhin auch Spieler, bestimmte Sachen auch spielen könnte. Also als ich dann diesen Banker spielte, da haben Leute gesagt, du, ich hab dich gar nicht erkannt.
Ja.
Du warst so völlig verändert, die Maske. Meinte ich, nö, ich hatte die Haare geföhnt und war mal rasiert. Ja, aber du gehst anders. Sag ich, ja, ein Banker geht auch anders. Da gewöhnt man sich einen anderen Gang an. Also wir sind ja auch Schauspieler. Also ein bisschen können wir da auch noch mit reinbringen. Und da ist es manchmal so, dass bei den Filmemachern ein bisschen die Fantasie begrenzt ist. Und man kann sich nicht vorstellen, dass der auch den oder was anderes spielen könnte. Das will ich damit nur sagen.
Ja, ja, aber dann treffen Sie natürlich mit dem Tatortkommissar genau ins Schwarze, weil man Sie dann auf sowas abonniert sieht, ne, als den Kommissar. Und dann ist natürlich die Frage, ob man Sie als Cowboy dann noch wahrnimmt. Cowboy geht vielleicht gerade.
Ja, also deswegen bin ich ganz froh, dass man hier auch so unterschiedliche Sachen machen kann beim Hessischen Rundfunk dann.
Ja.
Und dass man eben auch diesen Banker spielt, der dann, Marc Bauder hat den gedreht, den Film. Ein schöner Film.
Wir hören ein bisschen Musik und zwar ein mazedonisches Lied.
Ja.
Sagen Sie mal.
Also das Lied, das musste ich irgendwie, also sie hat mich ja gefragt und ich habe ganz spontan einfach gesagt, gut, die paar Lieder, die können wir abspielen. Ich hätte auch ein paar andere machen können.
Mhm.
Und dieses Lied, Saidi ist ein mazedonisches Liebeslied. Und ich habe mit Dimitar Gotschev mal ein Stück gemacht, das hieß Das Pulverfass von Dejan Dukovski. Das hat er geschrieben 1995 während des Krieges in Jugoslawien und handelt immer von zwei, drei komisch brutalen Szenen zwischen jungen Menschen, die dann Richtung USA abhauen und wiederkommen. Also im Grunde gibt es böse, lustige Szenen. Der eine hat dem sein Auto ausgeliehen und ist gegen die Wand gefahren. Der eine, zwei Männer sind betrunken und der eine gesteht dem einen immer mehr, dass er mit seiner Frau was hat. Eigentlich noch viel mehr, dass sein Sohn gar nicht sein Sohn ist und so weiter. Im Grunde komisch böse Szenen und dazwischen hat ein Orchester mazedonische Lieder gespielt. Und zwar ganz heftig und laut, fast wie Punkmusik. Aber zwischendurch gab es eben dieses wie Saidi, Saidi. Und da hat mein Freund Gottschef, und das musste ich irgendwie, er hat gesagt, Wolfram, bei dem Lied muss ich weinen. Und deswegen dachte ich, das kann man doch mit reinbringen.
Sie müssen an Gottschef denken, sagen
ja.
Sie gerade. Den mochten Sie, gell?
Den mochte ich sehr gerne, ja. Wir haben eigentlich gar nicht viel über Theater geredet. Wir haben eigentlich über Malerei oder wir haben uns dreckige Witze erzählt. Das war unsere Theaterarbeit.
Sie haben noch ein paar Leute, mit denen Sie sich dreckige Witze und Theaterarbeit teilen, oder?
Ach ja, was heißt dreckige Witze?
Nein.
Das meine ich jetzt. Aber zumindest Theater hat ja auch nicht nur damit zu tun, dass man sich jetzt nur Gedanken macht, was man, also Leute, die nur über Theater reden im Theater, die finde ich etwas uninteressant. Ich finde es ganz gerade spannend, über unterschiedliche Sachen zu reden. Also zum Beispiel Gottschef, das muss ich immer erwähnen, wir haben sehr, sehr viel gelacht auch, haben auch, Theater geht ja auch, wenn es vielleicht Kunst ist und es ist immer die Suche nach Kunst, ist ja auch unlogisch,
ja,
dass man sagt, nee, es muss genau das jetzt sein, ist mir völlig egal, ich kann es gar nicht erklären. Oder ich sollte einen Monolog lernen, den habe ich gelernt, das war auch Arbeit und ich hasse Text lernen, wenn er dann drin ist, kann ich ihn, dann bleibt er ewig drin. Und dann bin ich über die Bühne gegangen und habe den Monolog gemacht und sagte Gottschef zu mir, Wolfram, ich habe gesehen, wie du über die Bühne läufst, dein Gang erzählt mehr als Monolog, lass Monolog weg. Also so haben wir gearbeitet. Also so, man kann es nicht, man kann es Theater nicht logisch, es gibt bestimmte Abläufe dramaturgischer Art, aber ansonsten ist es doch sehr, sehr ein intuitives oder aus dem Bauch Verständnis oder warum man dann die Szene so macht oder die rausschmeißt oder es überhaupt so erzählt und so weiter. Das interessiert mich eigentlich am meisten.
Und Sie hatten immer Interesse an bestimmten Regisseuren, denen Sie hinterhergereist sind?
Ja.
Und zwar?
Naja, also ich bin dem Jürgen Kruse hinterhergereist, Dimitar Gottschew, Herbert Fritsch, mit Jan Bosse, der den Richard machte, habe ich zum 6. Mal gearbeitet, dem bin ich auch hinterhergefahren. Da gab es noch Stefan Pocher und ein paar andere Regisseure. Mhm. Ja, das sind Leute, die im besten Sinne auf der Suche waren und bleiben. Und Jan Bosse kenne ich jetzt 20 Jahre und der... weil wir so viel über Richard gesprochen haben, der hat eine sehr große Entspannung gehabt bei den Proben, hat unheimlich viel uns überlassen, uns machen lassen und immer geguckt und hat gesagt, wenn vielleicht ein Durchlauf oder eine Probe nicht ganz so gut war, sagt er, es liegt nicht an euch, liegt an uns, wir müssen besser werden. Das ist natürlich eine wahnsinnige Größe, also nicht einzugreifen, sofort erstmal, sondern erstmal die Schauspieler machen lassen, erstmal gucken. Und dann hat er natürlich auch gezielt als Subjektiv. Ich brauche ja ein Subjektiv im Zuschauerraum. Ich brauche einen, der sagt, nee, ich möchte es aber dann, ich glaube, von unten ist es besser so oder so oder so oder so weiter. Und da merke ich eben, dass diese Leute sich, diese Freunde sind, die sich weiterentwickeln und weiterhin auf der Suche nach Theater sind.
Ist es auch eine bestimmte Ästhetik, die Sie reizt? Also nicht nur diese Experimentierfreude und die Entwicklung von neuen Dingen, sondern vor allem eben auch die Körperlichkeit, die Sie so gerne mögen, dass Sie komplett eben als ganzer Körper da eingesetzt werden und nicht nur
gerne,
als Sprecher?
Das mache ich natürlich gerne. Aber ich habe auch Stücke gemacht, wo ich praktisch nur stand und gesprochen habe und so. Es macht ja auch Spaß. Also darum geht es nicht. Es gibt ja aber von Aischylos die Perser, da stand man fast nur rum und hat gesprochen. Aber was für Texte, was für Monolithen, also was für eine Chance wir als Schauspieler haben, solche Gedanken aussprechen zu können, auf die wir unser Leben vielleicht nicht kommen würden. Also den Luxus habe ich als Schauspieler. Ich darf Sätze in den Mund nehmen, auf die würde ich vielleicht in meiner kleinen bornierten Welt nicht so direkt kommen.
Runzelhexe.
Aber das wird das. Und interessanterweise ist, also was mich eigentlich immer mehr interessiert, dass die Suche nicht aufhört, dass man guckt, die Sicherheiten wegfallen, immer mehr Sicherheiten sollte man über Bord schmeißen in den Beruf des Films, im ganzen Schauspielerbereich und gucken, wie leicht kann man werden und wie wenig Sicherheiten braucht man vielleicht.
Aber ist das nicht auch ein Luxus, den nur Sie haben, weil Sie so high-class sind?
Nö, ich bin gar nicht high-class. Ich habe danach gesucht, aber mich haben immer die Schauspieler halt interessiert, wo ich merkte, also mir hat mal ein älterer Regisseur gesagt, zeig nicht deine Trickkiste, beziehungsweise halt die Küchentür geschlossen. Das heißt, wenn ich Schauspieler sehe, die mir da und ihre Fingerübung zeigen, interessiert mich das 3 Minuten. Und dann, also Virtuosität interessiert 3 Minuten. Oder 4. Und dann will man was anderes sehen. Also was ich damit sagen möchte ist, gibt auch Kollegen, mache ich ihnen gar nicht zum Vorwurf, aber mich interessiert es nicht so sehr, die sich im Grunde jeden kleinen Moment sicher betoniert haben, dass ja nichts schiefgehen kann auf der Bühne. Und ich sage, gerade die Möglichkeit, dass alles schiefgehen könnte, macht es ja erst interessant, diesen Beruf. Muss man den Mut haben, dass man vom Seil fallen kann. Oder auch nicht. Aber die Absicherung in jedem künstlerischen Beruf ist irgendwann uninteressant.
Na, volles Risiko. Sie haben 4 Kinder.
Ja, genau. Und die ernähre ich auch, indem ich volles Risiko Theater gemacht habe.
Das hat sich gelohnt.
Gelohnt kann ich gar nicht sagen. Ich weiß nur, dass ich mich unheimlich schnell vor mir selber langweile.
Und war das vielleicht auch eine Form von Punk gegen Ihren Vater, der nicht NATO-Offizier, sondern Jurist bei der NATO war?
Nee, da habe ich überhaupt nicht. Ich habe überhaupt keinen Widerstand gegen meine Eltern. Also über die Ecke gar nicht. Ich bin fast anti-autoritär groß geworden, habe aber den ganzen Mist gar nicht gemacht, aber hätte es machen können. Nee, komischerweise nicht. Ich hatte sehr früh, mit 11, habe ich angefangen Theater zu spielen in Bonn, in diesem Jugendtheater. Und hatte mit 11 Jahren schon meine andere Familie, sprich meine Theaterfamilie. Das heißt, es gab die Familie zu Hause und es gab meine Theaterfamilie, die gehörte mir. Und die war völlig frei und meine Eltern wussten, also ich habe gemacht, was ich wollte. Und das versuche ich auch weiterzumachen.
Ich will nicht zu neugierig sein oder indiskret, aber ist das bei Ihnen so total zu Hause bohemiermäßig? Denn Ihre Frau ist ja Malerin und dann mit 4 Kindern, dann stellt man sich das so vor.
Nö, also es war einfach, wir hatten ein Kind, unser Sohn, der jetzt 30 ist, übrigens auch Schauspieler, spielt am Residenztheater in München. Mhm. Und dann kamen Zwillinge und ganz banal, einer blieb zu Hause und der andere musste Geld verdienen. Also ganz, ganz banal. Und dann macht man eben noch dieses Hörbuch und diesen Funk und das und noch den Drehtag, damit man seine Familie ernähren kann. Also ganz profan, ganz profan.
Handwerklich irgendwie.
Ja, ganz profan. Ich finde das auch, ich habe früh angefangen, Theater zu machen mit 11. Und im Grunde war für mich das völlig normal, dass ich Schauspieler werde. Aber es war fast so wie ein Bäckerlehrling, der Bäckerei gelernt hat, oder ein Glaser oder ein Schreiner. Also komischerweise war es nicht so hochtrabend, ich werde jetzt Schauspieler und so weiter, sondern es war entstand eher aus, ja, ich kenne nichts anderes und das ist toll.
Aber der Tonus, sage ich mal, auf dem Sie dann da stehen, dieses Adrenalin, wo, das müssen ja auch irgendwie mal wieder runterkommen. Wissen Sie, dieser berühmte einsame Nacht dann im Hotel, wo man dann...
Das geht komischerweise relativ, also das geht eigentlich ganz relativ schnell. Ja? Also ich habe jetzt 7 Vorstellungen hintereinander gehabt und das geht. Man geht dann hin und gibt so Rituale, gibt es einen kleinen Kaffee oder so, mit dem noch schwätzen und mit dem Techniker. Und dann geht man auf die Bühne und guckt, was passiert.
Ist das nicht super, auch mit Ihrer Frau, die versteht Sie doch dann richtig, wenn Sie beide Künstler sind, oder?
Die versteht mich richtig. Meine Frau ist meine größte Kritikerin. Und das ist auch gut so. Also die guckt sehr genau. Und das ist auch schön so, dass sie nicht alles sagt, das ist alles so ganz toll, was du da machst und so weiter. Und das finde ich auch sehr, sehr gut.
Braucht man, oder?
Ja, natürlich. Ein Regulativ braucht man auf jeden Fall, ja.
Ja.
Und das ist natürlich, also, und der Sohnemann hat das eben, also einer der Älteste hat das dann auch machen wollen und ist ein Glück.
Was haben Sie da denn gedacht?
Super, die Kinder sollen machen, dass sie glücklich werden, also dass sie leben können und dass sie glücklich werden. Der Rest ist mir völlig uninteressant.
Was wünschen Sie sich denn jetzt?
Was ich mir wünsche? Zu Weihnachten, zu Ostern oder was meinen Sie jetzt?
Leben.
Och, dass ich gesund bleibe, glaube ich. So, das ist, glaube ich, das Einzige.
Sie wirken so voller Energie, so nach dem Motto, Sie wirken so, dass Sie haben noch viel vor.
Ja, klar habe ich viel vor. Also ich bin auch keiner, der sagt, oh Gott, noch ein paar Jahre und dann gehe ich in Rente. Also das ist für mich, will ich gar nicht dran denken.
Genau. Und Sie wirken so, als wären Sie ein Gestalter. Also Sie sind derjenige, der vorneweg geht. Also nicht vorneweg im Sinne von nach vorne prescht, aber schon sagt, ich möchte gerne das machen und das versuche ich umzusetzen.
Genau, ja.
Und deswegen...
Das möchte ich machen. Also es gibt ja noch so viel zu entdecken, mein Gott. Ne? Also manchmal könnte der Tag bei mir wirklich ein paar Stunden mehr haben.
Aber Lieblingsrollen haben Sie nicht?
Nee, habe ich nicht. Also Richard III war eine... Also ich habe meinetwegen mit meinen Regisseuren, denen ich nachgereist bin, und die Entscheidungen waren immer personenbezogen im Theater und nicht ortsbezogen. Also wenn ich nach Dümpelhausen gegangen wäre, wäre ich mit denen nach Dümpelhausen gegangen. Das weiß ich hundertprozentig. Ein Glück sind sie in Berlin und haben in den Metropolen gelandet. Das hat mich natürlich gefreut. Aber wenn man beim nächsten Stück bei Gottschalk Kruse oder Pucher oder Jan Bosse dabei war, dann haben die gesagt, habe ich gesagt, klar, ich bin dabei, was du machst. Mal gucken, wir werden schon irgendwas finden.
Und haben Sie so einen mega großen Terminkalender? Machen Sie das alles so bilateral oder ist da so eine Riesenagentur im Hintergrund?
Ich habe eine Agentur, die, wenn man dann dreht, diese Termine schon macht, weil da sollte nichts schief gehen. Und ich habe tatsächlich einen kleinen Kalender und früher hatte ich so einen ganz kleinen Kalender, der war gerade mal 10x10 cm groß. Aber ich sehe nicht mehr so scharf, also muss ich das langsam aufblähen. Jetzt habe ich einen großen Kalender, den ich in der Tasche habe und muss genau immer gucken, wo ist eine Lesung oder wo vielleicht ein Hörfunk oder wo ist eine Vorstellung.
Wie weit sind Sie ausgebucht? 2020.
Oh, es gibt Anfragen für 2020, ja. Das ist mir manchmal ganz unerträglich, ehrlich gesagt. Also ich kenne das gar nicht, dass ich mich jetzt entscheiden muss, ob ich im April 2020 da 2-3 Vorstellungen spielen kann. Das ist für mich was ganz Furchtbares. Aber anscheinend muss es so sein, dass die Theater so früh planen müssen, ja.
Läuft bei Ihnen, Herr Koch.
Toi, 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 aber da habe ich mich nie ausgeruht, nein.
Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Ja, ich danke. Wir jetzt kommen gerade ins Plaudern.
Ja.
Ich komme nochmal wieder.
Okay, zweiter Teil.
Vielen Dank.
Wild Thing, Trogs.
Yes.
Thank you. shore. Come on, hold me tight.